Ja, es ist für mich immer wieder eine Freude, wenn ich hier predigen darf in der Stadtmission. Vielen Dank, Sabine, für die Vorstellung, für die Worte zur Einleitung. Und ich will auch von mir direkt alle nochmal ganz herzlich begrüßen, auch die, die am Bildschirm zuschauen. Als ich das letzte Lied so gehört habe, dann habe ich gedacht, meine Güte, das ist ganz schön provokant, was wir heute hier machen. Freude an der Schöpfung. Wer glaubt denn an Schöpfung? Also ich wurde in der Schule damit unterrichtet, dass das alles Evolution ist. Und da haben wir schon viel drüber gehört und da wurde viel drüber gesprochen. Und wenn wir heute uns anschauen, nicht nur, dass es um die Schöpfung geht, sondern sogar Freude an der Schöpfung. Man könnte auch sagen, warum ist die Freude an der Evolution so gering? Weil, wenn man sich die Evolution so anschaut, muss man doch sagen, also so wie der Mensch mit dem, was ihn umgibt, mit seiner Lebensgrundlage, da scheint doch die Freude daran nicht ganz so groß zu sein. Okay, das nur mal so als Gedanke, was dieses Lied hier bei mir angeregt hat. Aber dennoch dürfen wir uns ja hier damit beschäftigen und das ist schön, dass ich heute diesen Auftakt machen darf zu dieser Themenreihe Freude im biblischen Kontext. Und man darf sehen, dass die Bibel ist voll von Aussprüchen über die Freude Gottes und von Zusprüchen an den Menschen, sich doch zu freuen. Also die Freude an sich ist schon ein Thema. In der Neuen Genfer heißt es aus Psalm 16, heißt es, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Jemand, der sich mit der Evolutionstheorie beschäftigt, daran glaubt und wissenschaftlich damit unterwegs ist, von dem habe ich noch nie gehört, dass da Freude die Fülle ist, wenn man die Schöpfung oder das, was uns umgibt, so anschaut. Und nicht nur, dass eben bei dem, der es geschaffen hat, Freude die Fülle ist, sondern im Psalm 34 heißt es dann auch schön, wenn ihr zum Herrn blickt, dann leuchtet euer Gesicht. Das heißt, die Freude, die Gott hat an der Schöpfung, da können wir teilhaben daran. Da können wir teilhaben daran. Und unser Vertrauen wird nicht davon enttäuscht. Ich habe etwas kurz gelesen über die Ode an die Freude. Das ist vielleicht für die Älteren, die sich erfreuen an der klassischen Musik. Ode an die Freude von Schiller geschrieben, von Beethoven intoniert, auf eine Art und Weise, wie es vorher nie gab. Aber es schien ihm anscheinend wichtig, dem wirklich Ausdruck zu geben, was Schiller da zu Papier gebracht hat. Und dieser eine Satz, den fand ich so bezeichnend, seid umschlungen Millionen, schreibt Schiller da, diesen Kuss der ganzen Welt, Brüder über dem Sternenzelt, muss ein lieber Vater wohnen. Und im Neuen Testament beginnt ja die Botschaft des Engels an die Hirten auf dem Feld mit einer Zusage. Ja? Siehe, ich verkündige euch große Freude in Lukas 2. Und Paulus, der Mann Gottes, er macht sogar in seinem Brief, im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 4, diese Freude an Gott zu seiner Kernbotschaft. Das ist das, was er den Hörern dieses Briefes, wenn er vorgelesen wird, was er ihnen zuspricht, Freude, freut euch alle Zeit. Und wie geht es dem Paulus dabei? Er sitzt im Gefängnis. Und redet von der Freude. Das finde ich sehr erstaunlich. Und es zeigt uns eins. Die Freude des Menschen, echte, tiefe Freude, hat ihren Ursprung in Gott. Denn sie ist, so heißt es an anderer Stelle bei Paulus, sie ist eine Frucht des Geistes Gottes. Eine Frucht des Geistes Gottes. Und wenn wir zurückschlagen im Alten Testament, erstes Buch Moses, Kapitel 1, Vers 31, da heißt es, und es geschah so, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Genau. Es war sehr gut. Das drückt für mich aus, Gott war so zufrieden, er war so froh, so freudig über das, was er geschaffen hat, dass es Mose aufgeschrieben hat und sagt, Gott sagt, es ist sehr gut. Sehr gut. Er freute sich an seinem Werk. Und ich bin dankbar, die Sabine hat es schon angesprochen, dass wir hier wohnen dürfen. Auch wenn ich persönlich bin, muss ich sagen, ich wäre lieber ein bisschen näher am Meer. Aber gut. Aber wie sich die einen so besonders freuen aufs Meer, freuen sich die anderen vielleicht auf die Berge. Andere lieben Wanderungen durch landschaftlich reizvolle Regionen und ich bin da immer ganz begeistert, wenn ich im WhatsApp-Status von Menschen auch aus dieser Gemeinde, wenn ich da sehe, wo sie überall waren und offensichtlich begeistert waren von dem, was sie da gesehen haben, das sieht man in den Bildern. Eins steht fest, immer wurden und werden Menschen von der Schönheit der Schöpfung inspiriert. Sei es Musiker, sei es Maler, sei es Fotografen oder Hobbyfotografen, ich entsinne mich, wir sind, ich glaube, 20 Jahre, 25 Jahre auf die Insel d'Oléron gefahren, in der Biscaya, und ich habe also den Sonnenuntergang, also mindestens einmal jedes Jahr fotografiert oder auch gefilmt, manchmal zweimal, dreimal, und ich war nicht der Einzige. Es inspiriert die Leute zu sehen, was um sie herum geschieht in der Natur, in der Schöpfung. Es gab für mich eine Zeit, da ging es mir nicht gut. Ich würde sagen, es war eine Krise. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, was es so angeboten war im Fernsehen. Es hat mich nicht angesprochen. Naturdokumentationen, mit denen konnte ich was anfangen. Und die waren für mich wie ein Seelenbalsam. Ich sage, guck die Tiere, guck die Natur, guck die Landschaften. Es ist einfach schön, es tut einfach gut. Und wenn ich heute, ja, ich bin da ganz ehrlich, ich oute mich gerade so ein bisschen, Unterhaltungsfilme anschaue, von Cornwall, von Schweden als Hintergrund, von den Alpen, von den Bergen als Hintergrund, ich finde das schön und wenn die Geschichten auch manchmal ein bisschen blöd sind, aber die Umgebung, die ich da sehe, ich liebe speziell Schweden, die Umgebung, die ich da sehe, finde ich doch immer wieder sehr schön. Lindström, so nebenbei. Also, im Betrachten der Schöpfung, und ich glaube, es geht vielen so, ich habe es ja kurz angesprochen, da zeigt sich etwas, nämlich der Schöpfer. Ich habe mit einem Student der Astrophysik gesprochen und der bei uns in der Gemeinde war. Er ist jetzt selbst irgendwie studienmäßig da unterwegs, hat es weitergeführt, Doktor und was weiß ich. Und ich habe gefragt, wie ist das denn gerade in der Astrophysik? Wie sind die Leute da so unterwegs, glaubensmäßig? Ich sagte, es gibt ganz viele gläubige Menschen, gerade die, die so tief in das Universum reinschauen, in die Zusammenhänge und alles, was da eben, was man da so entdecken kann. Gerade unter denen gibt es ganz viele, die, je mehr sie reingeguckt haben, desto mehr den Schöpfer erkannt haben. Weil, und es gibt einen anderen Zusammenhang, der sagt, dass wir hier auf der Erde diese Bedingungen haben und dass hier Menschen leben, das ist so einzigartig, dass es eigentlich eher unwahrscheinlich ist, dass es so etwas nochmal gibt. Und man hat ja auch bis jetzt noch nichts gefunden in diese Richtung. Okay. Diese Freude Gottes hat mich wieder besonders berührt, und zwar seit der Geburt unseres Enkels David. Wenn ich ihn so angeschaut habe, so am Anfang, aber auch heute, wie sich so ein Baby entwickelt, da sehe ich wirklich im Bild, ja, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, wie die Schöpferkraft Gottes sichtbar wird. Am Anfang ist es nur ein Bündel Mensch, was sich noch nicht äußern kann und man kann nur staunen. Aber wenn es beginnt, sich zu äußern, wenn es beginnt, sich zu entwickeln, ist das nicht wunderbar? Wunderbar. Und der Mensch hat keine Ahnung, wirklich keine Ahnung, wie das kommt, wie es hervorkommt. Ja, es ist ein Rätsel, es ist ein Wunder. Oder anderes Beispiel, jeder, der die Liebe seines Lebens gefunden hat, er weiß doch, dass Gott wunderbare Menschen macht. Auch wenn dieses Thema hier in diesem Zusammenhang der Allianz Gebetswoche, wunderbare Menschen, das Wunder des Menschen, der heranwächst, oder das Wunder, so wie Menschen eben sind, jetzt nicht das Thema ist, weil der Umgang miteinander, das wird zwar kurz angerissen, aber nur in einer der Abende jetzt diese Woche, aber nur im Zusammenhang eben mit das Miteinander unter den Christen, aber auch unter den Nichtchristen gibt es ganz viele wunderbare Menschen, die Gott geschaffen hat. Okay, zurück zur Schöpfung. Paulus argumentiert in Römer 1, Vers 19 bis 20, dass in der Schöpfung die Schöpferautorität erkennbar ist. Er nennt diese Autorität Gott. Ich lese es kurz vor. Denn was Menschen von Gott wissen können, ist ihnen bekannt. Gott selbst hat ihnen dieses Wissen zugänglich gemacht. Das ist aus der Guten Nachricht, Bibel. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also er sagt ganz klar, das, wovon ich schon jetzt so ein bisschen gesprochen habe, er sagt ganz klar, wer in der Schöpfung Gott nicht erkennt, der will ihn da nicht erkennen. Wenn es denn aber so ist, dass man in der Schöpfung Gott erkennen kann, dann wäre es doch naheliegend zu sagen, wir brauchen also eine Beziehung zu diesem Gott. Oder als Frage formuliert, wie können wir die Freude an der Schöpfung gewinnen? Oder wiedergewinnen. Da habe ich zwei Punkte oder drei Punkte. Der erste, indem wir Verantwortung für die Schöpfung übernehmen. Verantwortung für die Schöpfung übernehmen, für die Gott selbst Verantwortung übernommen hat. Er freute sich an seinem Werk und sagt, wir sollen uns selbst freuen, und Gott hat für seine Schöpfung, eben für Natur und Mensch, Verantwortung übernommen. Im Apostelgeschichte 14 heißt es, Vers 17, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, ja, als der Schöpfer, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte, sehen wir daran, dass er nicht nur den Menschen geschaffen hat, ihn in sein Umfeld gesetzt hat, sondern er versorgt ihn auch. Er nimmt Verantwortung dafür, dass es ihm gut geht. Und Paulus und all die anderen Glaubenshelden aus dieser Zeit sprechen ebenso von ihrer Freude in der Verantwortung, die sie genommen haben. Paulus hat Verantwortung genommen für die Menschen, die Gott noch nicht kannten. Und er hat wirklich sein ganzes Leben darin investiert. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Vers 1, schreibt er an die Hörer, und auch im zweiten Brief schreibt er benutzt er diese Formulierung, damit unsere Freude vollkommen sei. Das heißt, er verkündet ihnen das Evangelium, damit unsere Freude vollkommen sei. Er verkündet ihnen das Wort des Schöpfers, damit ihre Freude vollkommen sei. In der Form haben die Glaubenshelden, von denen wir einige haben, haben sie ihre Verantwortung in Freude wahrgenommen. Heutzutage passiert es vielleicht sogar besonders heute, dass Verantwortung für die Schöpfung zu übernehmen nicht heißt, das Geschaffene zum Götzen zu machen. Unsere schöne Umgebung hier, der Pfälzer Wald, die Weinberge, Naturschutzgebiete, Nationalparks, all die Tiere, Natur auch im eigenen Garten, wie wir unsere Mobilität gestalten, wie wir uns ernähren und so weiter. Man könnte ganz viele Beispiele aufführen, das liegt in unserer Verantwortung. Aber ich sage es, das ist meine persönliche Meinung. Initiativen wie Fridays for Future oder Last Generation, die scheinen mir deutlich in die falsche Richtung zu laufen, denn bei allem Verständnis für das Anliegen scheint mir hier, dass Menschen, ein verändertes Handeln von Menschen, von anderen Menschen erzwingen wollen. Und das hat noch nie funktioniert. Wenn jemand die Menschen verändern kann, ihr Handeln verändern kann, dann ist es Gott. Niemand möchte von anderen Menschen verändert werden oder gesagt bekommen, was er tun und was er lassen soll. Das kann man versuchen, aber es funktioniert nicht. Es hat noch nie funktioniert. Verantwortung für die Schöpfung übernehmen, das ist es. Ohne dass mir jemand vorschreibt, ich soll dies tun, ich soll dies lassen. Diese Tage kam ein ganz netter Film, Klimaschutz für Anfänger. Da war das genau das Thema, dass Menschen, in dem Fall die Tochter des Hauses, den Eltern gesagt hat, wie sie leben sollen. Und es ist natürlich gescheitert. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie können wir das greifen, Verantwortung zu nehmen und dabei Freude zu haben? Ich denke da so an Eltern. Viele sitzen hier, die haben Kinder. Die Verantwortung, die die Eltern nehmen für die Kinder, ist der Schlüssel für sie, Freude an den Kindern zu haben. Wenn sie keine Zeit haben oder eigentlich irgendwie gar keine große Lust, ja, Kinder haben, weil man halt Kinder hat, dann haben sie ein Problem mit der Freude an den Kindern, weil Kinder machen Arbeit, Kinder verursachen Dreck, Kinder widersprechen auch, Kinder, es ist mühevoll manchmal, aber wenn wir diese Verantwortung mit allem, was dazugehört, wenn wir sie übernehmen, dann schenkt Gott auch Freude daran. Oder Menschen im Beruf, ja, wenn sie ihren Beruf wirklich mit Liebe ausüben und Verantwortung nehmen für das, was sie tun und nicht nur einen Job machen, dann können sie wirklich Freude erleben. Oder wie kann man das erklären, dass gerade im erzieherischen, im pflegerischen Bereich, im medizinischen Bereich, dass immer noch so viele Leute da arbeiten? Warum? Weil sie Freude haben. Sie haben Verantwortung übernommen, Menschen zu pflegen, zu erziehen, ihnen gut zu tun, ihnen zu helfen. Und das macht Freude. Und in dieser Verantwortung sind wir ja nicht zuerst, jetzt bezogen wieder auf die Schöpfung, sind wir ja nicht zuerst der Schöpfung, der Natur Rechenschaft schuldig, sondern wir sind ja Gott gegenüber Rechenschaft schuldig, weil er uns ja beauftragt hat. Denn er sagt im 1. Mose 1,28, Gott segnete sie, die Menschen, die er geschaffen hat, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Es geht um diese Begriffe, macht euch untertan und herrscht. Die herkömmliche Übersetzung, macht sie euch untertan, hat oft Anlass dazu gegeben, zum Missverständnis, nämlich die Schöpfung sei der Willkür des Menschen ausgeliefert. So scheint es heute auch. Aber nach dem hebräischen Verständnis gehören Herrschaft und Fürsorge unbedingt zusammen. Die Könige und die Fürsten im alten Orient galten als Hirten des Volkes. Und auch Paulus spricht im 1. Römer 1,18, wir haben das schon gelesen oder haben den nachfolgenden Text gelesen, dass von Gott, der sich den Menschen offenbart, und in den zwei Versen, die wir schon gelesen haben, wird klar, dass darin eine Verantwortung liegt, eine Beauftragung liegt für die Verantwortung des Menschen, so wie wir es gelesen haben. Und Gott hört damit nicht auf. Er hat es nicht nur einmal gesagt, sondern zum Beispiel im Vers 32 heißt es, ich will dich unterweisen, dies lehren, den Weg, den du gehen sollst, im Psalm 32, Vers 8, ich will dich unterweisen, dies lehren, den Weg, den du gehen sollst, ich will dir raten, meine Augen über dir offen halten. Die Losung dieses Jahres, Gott sieht uns doch und er sagt nicht nur, herrscht über die Schöpfung im positiven Sinne, ja, sorgt für sie, sondern er will uns auch leiten darin, er will uns helfen darin. Oder in Micha, Kapitel 6, Vers 8, heißt es, der Herr hat dich wissen lassen, Mensch, was gut ist und was er von dir erwartet. Halte dich an das Recht, sei menschlich zu deinen Mitmenschen und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Auch hier haben wir jetzt nicht bezogen direkt auf die Schöpfung, aber wir haben das Ansinnen Gottes, den Auftrag Gottes an die Menschen in dem Doppelgebot der Liebe. Sei menschlich zu deinen Mitmenschen. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, heißt es an anderer Stelle. Und lebe in steter Verbindung mit deinem Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit aller Kraft, mit deinem ganzen Herzen und mit allem, was du bist, heißt es an anderer Stelle. Das heißt, das Wort Gottes ist ganz klar. Da ist ein Auftrag und da ist Gott, der uns helfen will, diese Verantwortung wahrzunehmen und umzusetzen und uns darin beschenken will. Zum Schluss möchte ich noch einen dritten Punkt nennen, der für mich nicht unwesentlich ist bei der Antwort auf die Frage, wie können wir Freude an der Schöpfung gewinnen? Wo doch alles, ja, wie meinst du so sagen, den Bach runtergeht, wo doch alles schlechter wird, wo die Wälder kaputt gehen, ja, zerstört werden, abgeholzt werden und so weiter. Wir sollten nicht vergessen, es gibt eine freudige Erwartung, die auch im Wort Gottes uns gesagt wird, nämlich die Erwartung der Wiederkunft Jesu und das Kommen von einem neuen Himmel und einer neuen Erde. Schon Jesaja berichtet im Kapitel 65, Vers 17, denn siehe, spricht er im Auftrag Gottes, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde. Petrus knüpft daran an, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und in der Offenbarung, Kapitel 21, spricht Johannes, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. An vielem in der Schöpfung kann ich mich freuen, auch wenn manches kaputt gegangen ist und geht. Denn ich weiß, der Schöpfer selbst wird für einen vollkommen neuen Lebensraum sorgen. Denn am Ende steht das Reich Gottes unter einem neuen Himmel und einer neuen Erde, unter der Herrschaft Gottes. Das ist zwar kein Grund, die Schöpfung heute zu zerstören, weil der Auftrag Gottes bleibt, oder gar die Freude daran zu verlieren, aber es gibt eine andere Perspektive. Es gibt einen Horizont, der über das, was wir sehen, hier hinausgeht. Es gibt einen Ausblick darauf, dass das, was wir sehen, und das ist, finde ich, im ganzen Glaubensleben immer wichtig, nicht nur auf das, was wir jetzt sehen. Gott ist hier, ja? Gott sieht uns. Es heißt im Jesaja auch, ja, dass wir auch, aber auch aufgerufen sind, Gott zu sehen. Ja? Seht euer Gott, da ist er. Und wenn wir es in dieser Weise tun, wenn wir auf der einen Seite sehen, was passiert, was geschieht und wie, ja, man muss schon wirklich sagen, wie stümperhaft die Versuche des Menschen sind, die Schöpfung zu erhalten. Stümperhaft in dem Sinne, weil der wirkliche Wille fehlt und weil auch die Fähigkeit fehlt. Wenn Menschen nicht in der Lage sind, ohne Sünde zu leben, dafür brauchen sie Gottes Hilfe und die Erlösung dazu. Dann werden sie auch nicht in der Lage sein, die Schöpfung zu erhalten, obwohl es Gott ihnen aufgetragen hat. Macht sie euch untertan und herrscht in fürsorglicher Weise und habt Freude daran. Von daher finde ich als Perspektive, dass da ja noch Gott einen Plan hat, dass er noch eine Schöpfung sozusagen vorbereitet hat, in der es so sein wird, dass sie bewahrt bleibt, dass sie geliebt bleibt, dass sie so bleibt, wie Gott es sich vorgestellt hat. Und manchmal freue ich mich auch daran. Zumindest hilft es mir, wenn ich Leute höre, die sagen, ach, geht doch alles den Bach runter. Wird doch nichts mehr. Ich sage, die Bibel sagt was anderes. In diesem Sinne wünsche ich uns viel Freude an der Schöpfung, so wie sie jetzt ist. Es gibt noch viel zu genießen, aber auch die langfristige Perspektive nicht zu vergessen.